Ja, wir haben schon viel gehört und ich wünschte mir, wir würden alle so springen, wie wir es bei Helmut gesehen haben. Aber wir sind ja hier immer noch ein Stückchen in der Aufbauungsphase. Wir sind ja nicht am Ende, sondern wir haben ja, sind ja eigentlich noch ein bisschen am Anfang. Und da wirst du dich wundern, dass wir jetzt nach deiner Sprunghaftigkeit hier eine Predigt hören über Nüchternheit. Es geht aber nicht darum, dass ich jetzt dem Helmut sagen muss, du musst ein bisschen nüchtern sein, du musst ein bisschen ruhiger werden. Nein, das Gegenteil. Wir müssen nüchtern sein gegenüber dem, was in der Welt draußen ist und nicht über dem, gegenüber, was im Wort Gottes los ist. Ich habe so viele Christen kennengelernt, die aus welchen Gründen enttäuscht waren, verletzt waren und dann einfach Dinge aus der Bibel ausgeblendet haben. Gesagt haben, die gibt es nicht mehr für uns, die Geistesgaben. Schlimmer geht's nimmer. Schlimmer geht's nimmer. Im Bus gegenüber einer Frau sitzt ein Betrunkener, der sich lautstark und mit schwerer Zunge über die angebliche Hässlichkeit dieser Dame lustig macht. Das war ihr natürlich peinlich. Und sie bat ihn doch damit aufzuhören, aber das machte die Sache nur noch schlimmer. Schließlich platzte ihr der Kragen und sie sagte zu ihm, halten Sie endlich den Mund, Sie sind ja sturzbetrunken. Darauf meinte der, das stimmt, aber ich bin morgen wieder nüchtern. Damit hat er natürlich recht. Wer sich mit Alkohol, Heroin, Haschisch oder anderen Drogen berauscht hat, der wird nach irgendeiner Zeit, jedenfalls vorübergehend, wieder nüchtern. Das ist nur eine Frage der Zeit. Es gibt aber eine Art von Nüchternheit, die noch viel wichtiger ist und die kommt leider nicht von allein. Ich meine das, was das Neue Testament mit Nüchternheit bezeichnet. Darum möchte ich uns mit uns kurz beschäftigen heute Morgen. Was ist Nüchternheit? Dieses Wort wird oft als Bezeichnung für das wohltuende Gegenteil einer schwärmerischen, realitätsfernen oder vor allen Dingen extrem pfingsterisch oder charismatischen Frömmigkeit bzw. Gottesdienstgestaltung benutzt. Vielleicht ja manchmal nicht zu Unrecht. Wer meint aber damit, mit genug Glauben werde jeder Gläubige von jeder Krankheit geheilt, wer das Aufputschen seiner Gefühle durch bestimmte Methoden beim Singen sogenannter Lobpreislieder für die wahre Anbetung hält, wer glaubt, die Echtheit unseres Christseins erweise sich darin, dass wir ständig spektakuläre und geistliche Erfahrungen machen, der verliert vielleicht den Bodenkontakt, hebt ab, wird unrealistisch und unnüchtern. Ich sage nicht, dass es das nicht alles geben darf im Leib Jesu. Ich sage nur, das ist nicht alles. Das andere Extrem ist ja aber auch falsch. Es ist die Angst davor, Gefühle zuzulassen im persönlichen, geistlichen Leben und in Gemeindeveranstaltungen, nur ja nicht unnüchtern werden. Also, die Arche ist eine ruhige Pfingstgemeinde. Vielleicht noch, aber nicht für immer. Dabei ist das Gefühl ein genauso wertvoller Bestandteil unserer Persönlichkeit wie unser Verstand und Wille. Ich bin froh, dass in unseren Gottesdiensten oft etwas zu spüren ist von Betroffenheit und Anteilnahme am Schmerz oder der Trauer anderer, aber glücklicherweise auch von Freude und Heiterkeit. Wir sind deshalb noch lange nicht unnüchtern oder schwärmerisch, sondern meines Erachtens einfach normal, echt, menschlich und familiär. Genauso sollte eine Gemeinde sein und genauso hat es uns, hast du uns das heute Morgen vorgelebt. So war es doch auch bei den ersten Christen. In der Apostelgeschichte 2, Vers 46 heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Wie geht das denn? Mit verschlossenem Mund, mit Kopf einziehen. Das geht nicht. Die Mahlfeier, das Abendmahl war in der Urgemeinde eine sehr fröhliche Angelegenheit. Sie jubelten. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht so einseitig mit dem Leiden Jesu beschäftigen, dass es eine Trauerfeier wird. Wir dürfen und sollen uns auch freuen über das, was dieses Leiden uns gebracht hat. Und dann können wir gar nicht anders, als uns zu freuen. Die Beschäftigung mit den einschlägigen Aussagen des Neuen Testaments wird zeigen, dass es bei der biblischen Nüchternheit eigentlich um etwas ganz anderes geht, als die Überbetonung oder Unterdrückung von Gefühlen. Die griechischen Wörter für nüchtern, die der Grundtext des Neuen Testaments benutzt, sind sprachlich alle miteinander verwandt und bedeuten wörtlich nicht betrunken sein im übertragenen Sinn. Und nur in diesem Sinn kommen sie im Neuen Testament vor, frei von jedem geistigen bzw. geistlichen Rausch sein. Wir finden sie nur 11 Mal. Dennoch ist dieses Thema nicht gerade unwichtig. Ein Wörterbuch erklärt die Bedeutung so von Nüchternheit: seine gedanklichen Prozesse beherrschen und so sich nicht in der Gefahr irrationalen Denkens befinden, also besonnen, beherrscht und maßvoll sein. Wer Gottes Wort liest und es für sich in Anspruch nimmt, wird niemals das Gegenteil von geistlicher Nüchternheit sein. Es ist oft leichter, wenn man einen Begriff oder eine Sache erklären will, zu sagen, was das Gegenteil ist. Der erste dieser Texte steht im 1. Korinther 15, Vers 34. Werdet rechtschaffen, nüchtern und sündigt nicht. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott, zur Beschämung sage ich es euch. Vielleicht haben wir in diesem Zusammenhang noch nie über Nüchternheit nachgedacht. Seid rechtschaffen, nüchtern und sündigt nicht. Unnüchternheit ist hier, wie überall im Neuen Testament, die Folge von falschem Denken und falschem Handeln. Das falsche Denken bestand in Korinth darin, dass manche Gemeindeglieder davon überzeugt waren, dass es keine leibliche Auferstehung gibt. Paulus hat deshalb das ganze 15. Kapitel seines ersten Briefes an die Gemeinde in Korinth diesem Thema gewidmet. Er sagt, dass, wenn es keine Auferstehung gibt, auch der Herr Jesus nicht auferstanden ist. Das würde bedeuten, dass die Botschaft der Apostel sinnlos ist. Dann weist Paulus nach, dass die Auferstehung Jesu eine Tatsache ist. Das falsche Handeln der korinthischen Christen begegnet uns in diesem Brief leider auf Schritt und Schritt und auf Schritt und Tritt. Unter anderem gab es bei ihnen Spaltungen, Hochmut, haben wir heute gehört, Unzucht, Gerichtsprozesse zwischen Gläubigen und Missbrauch des Abendmahls. Das ist unnüchtern, wenn wir so mit Gottes Wort umgehen. Die Empfänger des Briefes sollen wieder nüchtern werden, indem sie die biblische Wahrheit erkennen und dahin zurückkehren und indem sie sich von jeder Sünde trennen. Was ist also biblische Nüchternheit? Ich habe es so formuliert. Biblische Nüchternheit ist geistlicher Durchblick, der durch ein an Gottes Wort ausgerichtetes Denken und Handeln geschärft wird. Ein weiterer Abschnitt im Neuen Testament beschreibt die Nüchternheit bzw. das Gegenteil davon so, und ich lese aus dem 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel: Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, Geschwister, Schwestern, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, sollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Hier finden wir das falsche Denken und Handeln, zumindest zunächst nicht bei den Angesprochenen, den Christen Thessalonich, sondern bei den Nichtchristen. Und schaut euch mal um, wie es gegenwärtig in der Welt aussieht. Und wie viele Christen anfangen, am Wort Gottes zu zweifeln. Obwohl genau das, was jetzt gerade geschieht, uns im Wort vorhergesagt ist. Und trotzdem ziehen sich Menschen zurück. Gerade da, wo sie präsent sein sollten, hören sie auf das, was die Politik sagt, verharren in Angst und Sorge und begnügen sich letztlich mit dem Fernseher, um dort Gottesdienste anzuschauen. Und ich höre aus den verschiedenen Gemeindeverbünden, es droht sich eine Spaltung an in den Gemeinden. Manche Leute fangen an zu sagen, was soll ich eigentlich noch in der Gemeinde? Ich habe doch den Fernseher. Nee, das geht gar nicht. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ob wir hier zusammenkommen, ob wir hier zusammen beten und ob wir voneinander hören, was und wie Gott in unserem Leben wirkt, das ist, was wir brauchen. Das kommt nicht im Fernsehen. Das kommt nicht im Fernsehen. Paulus zeichnet einen scharfen Kontrast. Die Nichtchristen nennt er Finsternis, während die Christen Söhne des Lichts, Söhne des Tages sind. Sie gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Und wir haben die Wahl. Was wollen wir? Die Ungläubigen schlafen und sind betrunken bei der Nacht. Die Gläubigen dagegen sollen wachen und nüchtern sein. Die Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen, werden dem plötzlich über sie hereinbrechenden Gericht nicht entfliehen. Die Jünger Jesu aber erlangen das Heil. Und da genau ist unser Auftrag, den Menschen, die es nicht wissen, es zu sagen, egal in welcher Zeit. Was interessiert uns die Pandemie? Wenn es über den Weg läuft, muss von Jesus hören. Solange es noch Zeit ist, es weiter zu sagen, wir können es keinem aufzwingen, aber wir können jeden einladen, nimm Jesus an, folge ihm nach. Geh in eine bibeltreue Gemeinde und lerne, was der Herr dir zu sagen hat. Aber das falsche Denken und Handeln der Nichtchristen besteht darin, dass sie meinen, es gebe kein göttliches Gericht. Und deshalb können sie ungestraft munter drauf lossündigen. Das ist ein Teil dessen, was die Bibel als Unnüchternheit betrachtet. Es ist übrigens sehr modern. Genau dieses Denken ist eine Hauptursache des ethischen Verfalls unserer Gesellschaft. Wenn es einen Gott gibt, der mich zur Rechenschaft ziehen wird für jedes Fehlverhalten, dann nützt es mir wenig, wenn ich nicht erwischt werde bei der Steuerhinterziehung, beim Versicherungsbetrug, beim Ehebruch, beim Belügen von Vorgesetzten, Geschäftspartnern und Kunden oder beim Abschreiben bei Klassenarbeiten und Klausuren. Aber weil die meisten Menschen das heute nicht mehr glauben, dass es nämlich einen heiligen und gerechten Gott gibt, der einmal jede Übertretung seiner Gebote bestrafen wird, wenn wir nicht in die Situation kommen, dass Jesus das für uns auf sich nimmt. Also außer wenn man darüber Buße getan und die Vergebung aufgrund des stellvertretenden Opfertods von Jesus angenommen hat, dann wird zum Beispiel alles, was durch den Fortschritt der Forschung und Technik machbar ist, auch gemacht. Zum Beispiel die Therapie mit Stammzellen von Embryonen. Erleben wir momentan gerade. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, woraus der Impfstoff besteht, der uns alle zum lebendigen Leben führt. Er wird wahrscheinlich sogar einige bisher unheilbare Krankheiten heilen können, aber die menschlichen Embryonen, deren Stammzellen entnommen werden, die müssen sterben. Es ist aber wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen, dass schon die befruchtete Eizelle ein menschliches Wesen ist, das auch unsere Verfassung von Anfang an schützen sollte. Und schaut euch mal an, die nächste Bundestagswahl steht vor der Tür. Und wenn ihr die eine oder andere, den einen oder anderen Plan seht, den sich die Parteien vorgenommen haben für die nächste Legislaturperiode, dann lesen wir bei drei deutschen Parteien, dass der Paragraph 18, 218 und 219 gestrichen werden soll und die Abtreibung soll genehmigt werden bis kurz vor der Entbindung. Das steht in drei Wahlprogrammen für dieses Jahr. Ich habe mir die runtergeladen, das kann man kaum glauben. Das hat mit Nüchternheit nichts mehr zu tun. Das ist beginnender oder vollkommener Wahnsinn. Diese neue Technik wird es ermöglichen, die Embryonen auf Erbkrankheiten und andere Defekte zu untersuchen. Es werden dann immer gleich 4 bis 6 Eizellen befruchtet und nur ein gesundes, ungeborenes Kind wird in die Gebärmutter eingepflanzt. Die anderen werden entsorgt, also getötet. Es wäre eine schlimme Täuschung, wenn wir sagen würden, das betrifft uns nicht. Wir machen so etwas ja nicht. Das Gleiche höre ich immer wieder, wenn es um die Abtreibungsproblematik geht. Und auch in dieser Beziehung stimmt leider etwas nicht. Was hat das mit uns zu tun? Sagen die Menschen, geht uns gar nichts an. Doch, das geht uns was an. Wir sind aufgefordert, zur Wahl zu gehen und ein Kreuz zu machen. Und da, wo die meisten Kreuze landen, das wird hinterher umgesetzt. Warum ist Nüchternheit so wichtig? Sie ist teilweise schon beantwortet. Ohne echte biblische Nüchternheit besteht höchste Gefahr, dass wir uns in unserem Denken und Handeln von immer gottloser werdenden Maßstäben des Zeitgeistes beeinflussen und mitreißen lassen, ohne es zu merken. Das Neue Testament erwähnt 5 Gründe für die Wichtigkeit der Nüchternheit. Das erste ist, sie gehört zu den Qualifikationen der Ältesten. Der Aufseher, er muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern. 1. Timotheus 3, Vers 11. Ebenso sollen die Frauen oder Diakone ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern. Es ist ganz klar, nicht jeder ist geeignet dafür, eine leitende Aufgabe in der Gemeinde zu übernehmen, vor allen Dingen als Ältester. Hier und woanders im Neuen Testament werden einige Voraussetzungen für diesen Dienst genannt. Interessant finde ich dabei, dass sich fast alle auf den Charakter, die innere Einstellung und die Vorbildlichkeit beziehen und kaum auf irgendwelche intellektuellen oder sonstigen Fähigkeiten. Gott hat einen ganz anderen Plan wie wir. Wir denken Wunder, was wir sein müssen. Titel, Thesen, Temperamente gab es mal im Fernsehen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Viel wichtiger ist, dass wir ein ehrbares Leben führen vor dieser Welt, damit wir lebendige Zeugnisse sein können. Darum geht es. Das liegt auf der Hand. Wenn wir keinen oder zu wenig geistlichen Durchblick haben, weil unser Blick getrübt ist durch falsches Denken und fragwürdiges Handeln, dann kann das katastrophale Auswirkungen für die ganze Gemeinde haben. Es muss übrigens auch nicht mal die Anpassung an den Zeitgeist sein, im Gegenteil. Manche Gemeinden sind der Ansicht, dass sie keine besonderen evangelistischen Bemühungen brauchen. Schließlich wird ihnen ja bei jedem Sonntag das Evangelium verkündigt, der Schaukasten lädt dazu ein, sodass die Leute die Möglichkeit haben zu hören. Und wenn sie das nicht nutzen und nicht kommen, dann sind sie selbst schuld. Das hört sich sehr fromm an, aber ist ein krasses Beispiel für mangelnde Nüchternheit. Denn so man dem Herrn ungehorsam ist, der ja gesagt hat, geht hin und nicht wartet darauf, dass die Leute zu euch kommen, der ist auf dem Holzweg. Darüber hinaus ist eine solche Gemeinde dem Untergang geweiht, weil in ihr kaum Menschen zum Glauben kommen. Und das ist, was wir in Deutschland gegenwärtig erleben. Als wir kurz bevor das mit der Pandemie anfing, in Hamburg waren, bei der Hauptversammlung vom Nordwestbund, hat uns der Leiter Sven Godau gesagt, in den letzten 10 Jahren bis heute ist der Nordwestbund um eine Person gewachsen. Ja, hat er gesagt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass viele Christen mit sich selbst zufrieden sind und nicht mehr das tun, was Gott ihnen gesagt hat. Wir brauchen den geistlichen Durchblick. Und für den geistlichen Durchblick brauchen wir die Geistesgaben. Ich habe darüber schon gepredigt. In der evangelikalen Welt hat man in vielen Denominationen die Geistesgaben ausgeschlossen. Lest das Lehrbuch über den Dispensationalismus, so heißt das Ding. Die sagen, die Geistesgaben haben mit dem Tod des letzten Jüngers von Jesus aufgehört. Was für eine Katastrophe! Eine Katastrophe, gerade jetzt in der Endzeit, wo wir die Geistesgaben nötiger brauchen wie die letzten 30 Jahre oder 40 Jahre. Liebe Zeit, was ist bloß los in der Welt? Was ist los bei Christen? Im 1. Petrus 1, Vers 13 heißt es, deshalb umgürtet eure, die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Der Zusammenhang spricht von Jesu Leiden für uns. Für uns. Und was es an wunderbaren Dingen bewirkt hat, es wurde von den Propheten erforscht und angekündigt, nicht für sie selbst, sondern für uns. Und es wird von den Engeln bestaunt. Weil das so etwas Kostbares ist, was der Herr Jesus für uns getan hat, darum muss unser Denken und Handeln sich gegenüber dem früheren Leben ohne den Herrn Jesus grundlegend ändern und darf sich nicht mehr an die Maßstäbe unserer Umgebung anpassen, sondern immer mehr an Gottes Heiligkeit. Das ist nichts anderes als biblische Nüchternheit. So muss man dieses Wort verstehen. Biblische Nüchternheit ist geistlicher Durchblick, der durch ein an Gottes Wort ausgerichtetes Denken und Handeln geschärft wird. Wir brauchen diesen geistlichen Durchblick, und zwar nicht nur für die ältesten und leitenden Mitarbeiter, sondern für jedes Gemeindeglied, jeden wiedergeborenen Christen, für jeden, der dem Herrn Jesus nachfolgt. Wenn unser Denken und Handeln nicht mehr genügend an Gottes Wort ausgerichtet ist, dann verlieren wir den Durchblick. Ich bin in der Predigtvorbereitung auf einen Teil der Rede von Winston Churchill während des Zweiten Weltkrieges gestoßen. Da sagte er nämlich, Sie fragen, woraus unsere Taktik besteht. Sie besteht daraus, Krieg zu führen auf See, an Land und in der Luft mit all unserer Macht, mit all unserer Stärke, die Gott uns geben kann. Sie fragen, was unser Ziel ist. Ich kann mit einem einzigen Wort antworten. Sieg, Sieg um jeden Preis, Sieg trotz aller Schrecken, Sieg egal, Sieg wie lang und schwer der Weg sein mag, denn ohne Sieg gibt es kein Überleben. Der hat hier über Krieg gesprochen, aber das können wir wunderbar übertragen. Das könnte tatsächlich auch so in Gottes Wort stehen. Wir brauchen den Sieg über unsere Vergangenheit, den Sieg über unsere Schuld, über unser Versagen, über unser falsches Denken und was noch alles. Winston Churchill sagte weiter, wir werden weitermachen bis zum Ende. Wir werden in Frankreich kämpfen, wir werden auf den Meeren und Ozean kämpfen. Wir werden mit wachsender Zuversicht und wachsender Stärke in der Luft kämpfen. Wir werden unsere Insel verteidigen, was auch immer es kosten mag. Wir werden auf den Stränden kämpfen. Wir werden auf den Landeplätzen kämpfen. Wir werden auf den Feldern und auf den Straßen kämpfen. Wir werden auf den Hügeln kämpfen. Wir werden uns niemals ergeben. Genau. Und was sagt Gott? Zieht die geistliche Waffenrüstung an und geht hin. Das ist unser Kampf. Diese Entschlossenheit brauchen wir für unseren Kampf mit der Sünde, mit den Versuchungen und mit unserer alten sündhaften Natur. Das ist eine Voraussetzung, um anderen zurechtzuhelfen. In 2. Timotheus 2, Vers 24 bis 26 heißt es, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind, für seinen Willen. Diese Menschen brauchen Erkenntnis der Wahrheit, weil sie ein falsches Denken haben und Befreiung aus dem Fallstrick des Teufels, in dem sie gefangen sind, für seinen Willen, nämlich die Sünde, das führt unweigerlich zum falschen Handeln. So steht es geschrieben. Und jetzt wisst ihr, warum ich genau darauf von Anfang an in der Arche den allergrößten Wert gelegt habe. Bis heute. Und wir sind wunderbar gut vorangekommen, weil wir wieder neu angefangen haben, uns auf Gottes Wort auszurichten und nicht aufeinander loszugehen. In unserer Kultur zählt nur das, und Prägung zählt nur das direkte Handeln, das Machen, das Tun, die Produktivität und die Effektivität. Was wir tun, muss möglichst geringem Aufwand, möglichst schnell und möglichst eindrucksvoll und möglichst viel bewirken. Beim Beten gibt es aber immer unweigerlich Probleme. Wir meinen immer, was wir alles tun müssen. Und wir müssen uns auf jeden Kampf einlassen. Wo doch Gott gesagt hat, lass los. Lass los. Wie oft habe ich Menschen in der Seelsorge sagen müssen, die miteinander gekämpft haben, das Geheimnis liegt nicht im Kämpfen, das Geheimnis liegt im Loslassen. Und siehe da, ich habe es immer wieder erlebt, dass Menschen loslassen konnten und es wurde gut. Wir müssen uns wieder neu die Tatsache bewusst machen, wenn Gott unser Gebet nicht sofort, nicht so wie wir es erwarten oder nicht im erwünschten Ausmaß gehört, dann hat er immer gute Gründe dafür, die auch in unserem Interesse liegen. Aber bei uns muss ja immer alles sofort sein, sonst ist es falsch. Oft hat Gott sogar etwas viel Besseres für uns bereit, als das, was wir uns wünschen. Wir brauchen geistlichen Durchblick. Ich komme gleich zum Ende. Gott schützt uns im geistlichen Kampf. 1. Petrus 5, die Verse 6 bis 8. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wach. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Die Notwendigkeit der Nüchternheit wird hier begründet mit dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Satan will uns schaden, er will uns ängstigen und er will uns sogar vernichten. Und schaut mal, wie viele Christen heute verängstigt sind. Verängstigt durch eine weltliche Politik ohne Gott. Der Zusammenhang zeigt, dass Nüchternheit hier bedeutet, dass wir uns dieser Tatsache bewusst sind, dass wir erkennen, wir sind dem in eigener Kraft nicht gewachsen. Und wir brauchen es auch nicht, weil Gott für uns sorgt. Nüchternheit bedeutet hier auch, die Konsequenzen daraus zu ziehen, indem wir auf Gott vertrauen, anstatt auf die eigene Kraft und Weisheit, und unsere Sorgen, die dürfen wir ihm abgeben. Das ist natürlich demütigend, aber das ist die einzige Chance, den geistlichen Kampf zu gewinnen. Bist du bereit, dich vor Gott und wenn es sein muss, auch vor Menschen zu demütigen? In der Demut liegt der Sieg, nicht im Kampf aus eigener Kraft. Ich habe das auch lernen müssen. Ich glaube, die ersten 10 Jahre meines Glaubenslebens war ich der Streiter für den Herrn per Exzellenz. Ich habe nichts stehen lassen. sondern überall gekämpft, bis mir das, vielleicht braucht es manchmal ein bisschen, bis man das begreift. Aber es ist notwendig, dass wir uns darauf einlassen. An der Universität von Virginia haben Forscher herausgefunden, dass die meisten Menschen einen Hügel als steiler wahrnehmen, als er wirklich ist. Besonders, wenn sie müde sind oder eine schwere Last tragen. Als die Teilnehmer eines Tests gebeten wurden, den Steigungswinkel eines Hügels zu schätzen, irrten sie sich ständig, indem sie eine Steigung von 10 Grad für 30 Grad hielten und eine von 5 Grad für fast 20 Grad. Kaum jemand von ihnen hielt es für möglich, sich so sehr zu verschätzen. Sorgen machen unnüchtern. Dadurch überschätzen wir unsere Probleme total und wir lassen uns von Satan einschüchtern. Wir brauchen geistlichen Durchblick. Biblische Nüchternheit ist geistlicher Durchblick, der durch ein an Gottes Wort ausgerichtetes Denken und Handeln geschärft wird. Es ist also wichtig, dass er besonders von Ältesten und leitenden Mitarbeitern, aber auch von allen Gläubigen verlangt wird. Durchblick, geistlichen Durchblick. Wir brauchen ihn unter anderem auch, um anderen zurechtzuhelfen, die diesen Durchblick noch nicht haben oder denen er verloren gegangen ist. Wir brauchen ihn aber auch für das Gebet und für den geistlichen Kampf. Auch das ist ein Grund, weshalb wir nicht in erster Linie Gott, sondern uns selbst etwas Gutes tun, wenn wir uns regelmäßig und gründlich mit seinem Wort beschäftigen, in der persönlichen Stille. Wir haben es heute Morgen gehört, wie das geht, wie das gehen kann. Zum Vorbild übrigens. Im Gottesdienst, vielleicht in anderen Gemeindeveranstaltungen, aber auch in der Verbindlichkeit einer Kleingruppe, im Mitarbeiterkreis oder Hauskreis. Nur so kann unser Denken und Handeln wirklich immer wieder an der Bibel ausgerichtet werden. Und nur so werden und bleiben wir im himmlischen Sinn geistlich nüchtern. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Herr Jesus, ein ernstes Wort wieder heute Morgen. Ein Wort, das du uns schenkst, weil du Liebesabsichten mit uns hast. Du möchtest, dass wir uns an deinem Wort ausrichten und dass wir das Ziel erreichen, das du uns vorgesteckt hast. Darum wollen wir uns auf dein Wort hin ausrichten und dir Danke sagen, selbst dann, wenn wir manchmal etwas lesen, was uns unangenehm vorkommt, mag es vielleicht das Wichtigste überhaupt sein, weil Gott uns vielleicht an dieser Stelle verändern möchte nach seinem Willen. Danke für dein Wort heute Morgen. Danke für den Geist, mit dem du das Wort zu uns bringst. Und hilf uns wirklich, auf dieses Wort hin dir auch Antwort zu geben. Entweder hier im Gebet oder auch zu Hause im stillen Gebet. Wir danken dir dafür, dass du uns lieb hast. Amen.